wir stehen vor Wahlen, wo zwei Parteien versprechen, man könne wieder ein gutes Auskommen mit Russland haben, wenn man das nur wolle und so einen kriegerischen Pfad verlassen würde, was natürlich diese hybride Bedrohung komplett ausblendet. Und auf der anderen Seite steht dann zum Beispiel die CDU, aber auch die SPD, die im Bund sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzen müssen und natürlich auch entsprechend handeln.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Das ist Rambo Zambo, der März-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit euren Hosts Carlotta Richter und Julia Emrich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir immer einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen und über das, was er und die Bundesregierung entscheiden oder planen. Mein Name ist Carlotta Richter und heute sitze ich hier mit Jan Dörner, unserem Chefreporter für Politik in der Zentralredaktion. Diejenigen, die diesen Podcast öfter hören, die kennen ihn schon, weil er immer wieder hier zu Gast ist. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Jan.
Ich freue mich auch. Hallo.
Friedrich Merz ist zurück. Er ist zurück aus dem Urlaub. Ich habe hier in der vergangenen Woche noch mit unserer gemeinsamen Kollegin Theresa Matos darüber geredet, dass der Bundeskanzler ja so ein bisschen abgetaucht war in einer Zeit, in der sehr viel passiert ist. Jetzt können wir sagen, er ist zurück aus seinem Sommerurlaub, obwohl er natürlich, wie die Sprecher immer betont haben, nie wirklich Urlaub gemacht hat, sondern natürlich immer ansprechbar und erreichbar war und sich informiert hat über die aktuelle Lage. Und er hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt wieder nach seiner Rückkehr und man könnte vielleicht schon sagen, dass er da auch versucht hat, möglicherweise ein Zeichen zu setzen, so in Richtung derjenigen, die ihn in den vergangenen Wochen dafür kritisiert haben, dass er sich eben nicht geäußert hat, unter anderem zu der Dürre, der Hitze und den Waldbränden. Er ist nämlich in den Hürtgenwald gefahren in NRW. Da gab es ja jetzt in den vergangenen Wochen den wahrscheinlich größten Waldbrand in der Geschichte NRWs. Er hat sich da vor Ort über die Lage informiert, er hat sich bei den Einsatzkräften bedankt. Und er hat sich auch nochmal klar dazu geäußert, dass das, also diese vermehrten Waldbrände, auch eine Folge des Klimawandels sind. Er hat auch gesagt, die Bundesregierung werde alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen, aber wir müssen auch lernen, mit dem Klimawandel zu leben. Und er hat sich auch nochmal direkt an diejenigen gewendet, die den Klimawandel leugnen und gesagt, ich will allen Leugnern des Klimawandels sagen, schauen Sie sich das genau an, was hier passiert ist. Also haben wir jetzt plötzlich ein bisschen unerwarteterweise einen Klimakanzler Merz, Jan?
Also Klimakanzler ist sicherlich für Friedrich Merz aus Sicht von Umweltgruppen oder von den Grünen keine passende Bezeichnung, weil er natürlich für eine Politik steht, die den Klimaschutz, aber auch das Wirtschaftswachstum gleichzeitig nebeneinander gleichberechtigt behandelt. Er ist nicht jemand, der das vorantreiben würde, wie die Grünen das zum Beispiel machen würden, wenn sie an der Regierung wären. Aber Friedrich Merz ist ja natürlich kein Klimaleugner. Er weiß um den Klimawandel, er weiß um die Notwendigkeit, die Erderwärmung zu stoppen. Ich finde, das Interessante in diesem Sommer war ja, dass wir gar nicht mehr unbedingt in erster Linie darüber geredet haben, dass man den Klimawandel aufhalten müsse, sondern dass wir uns an den Klimawandel anpassen müssen. Und da ging es dann um Hitze und im Herbst oder im Winter wird es vielleicht darum gehen, dass wir uns gegen Überschwemmungen oder über Flüsse, die über die Ufer treten, wappnen müssen. Und daran, dass Friedrich Merz dann nicht unbedingt ein Klimakanzler ist, das erkennt man daran, dass er sich dagegen ausgesprochen hat, die Hitzeanpassung und die Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern ins Grundgesetz aufzunehmen. Das hätte die SPD gerne gemacht. Dadurch wird das Handeln möglicherweise etwas schlagkräftiger des Staates, aber da ist Friedrich Merz dagegen. Wobei man sagen muss, die CDU möchte gar keine Grundgesetzänderung in dieser Legislaturperiode, weil es einfach aufgrund der Mehrheiten im Bundestag, ich sage es mal, zu stressig wäre, sich da um die Mehrheiten zu bemühen.
Für Friedrich Merz ging es auf jeden Fall nach diesem Auftritt im Hürtgenwald am Samstag, direkt weiter dann am Montag. Da gab es eine Sitzung des CDU-Präsidiums und dann Dienstag und Mittwoch ging es für ihn nach Neu-Hardenberg beziehungsweise zum Schloss Neu-Hardenberg in Brandenburg. Da war nämlich Kabinettsklausur. Es ging vor allem um Wirtschaft, um Wachstum, um Modernisierung, aber es ging auch um Klima. Zumindest wurde darüber gesprochen, auch über die Anpassungen, die jetzt eben dann notwendig werden. Wir haben es ja gesehen jetzt in diesem Sommer. Wenn man sich die Kabinettsklausur jetzt so angeschaut hat, dann hatte ich das Gefühl, dass alle sehr bemüht waren, so betont positiv zu sein, zu zeigen, dass man jetzt hier gemeinsam arbeite, Optimismus zu zeigen. Es gab dann noch am zweiten Tag so ganz hübsche Bilder, wo dann einige Minister noch vor der Tagung morgens mit dem Rad gefahren sind. Und
weißt du, was ich mich da gefragt habe? Die haben sich ihr Fahrrad da hingekriegt.
Das habe ich mich auch gefragt. Sie hatten auch die gesamte Ausrüstung dabei. Es sah richtig professionell aus.
Ja, Lars Klingbeil ist doch nicht auf seinem Gravelbike nach Neu-Hardenberg gefahren. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Das aber blieb ungeklärt.
War wahrscheinlich abgesprochen, aber sie haben auf jeden Fall so ein bisschen Teambuilding betrieben, hatte ich das Gefühl. Es war ja auch der Start für die neuen Kabinettsmitglieder, weil wir haben ja vor der Sommerpause den Kabinettsumbau gesehen. Also vielleicht war es auch so ein bisschen so ein Teambuilding-Event, oder?
Ja, sicherlich. Also was man gehört hat, war die Stimmung ganz gut. Jemand, der dabei war, hat erzählt, der Kanzler habe sehr ausgeruht gewirkt. Er war ja auch eine Weile im Urlaub, wie ihr das ja schon besprochen habt. Und die Kabinettsmitglieder standen dann länger zusammen. Es ging irgendwie so bis halb zwei Uhr morgens. Das soll ganz nett gewesen sein. Aber bei den Gesprächen ist es natürlich auch darum gegangen, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter? Wir haben jetzt die Landtagswahlen. Erst Sachsen-Anhalt, dann Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das kann für die Koalitionsparteien, CDU und SPD, unterschiedlich schlecht ausgehen und dann natürlich auch so eine Dynamik entwickeln, die sich dann hier auf die Bundesebene verschiebt und da sind dann schon alle auch in Sorge, da wird dann besprochen, wie seht ihr das, was befürchtet ihr und insofern kann man sagen, ja, die haben da sicherlich versucht, so einen neuen Spirit dann auch reinzukriegen, das ist ja auch bitter nötig und man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wie wenn so eine Schulklasse sich nach den Sommerferien wieder sieht.
Ja, es hat immer so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes.
Genau, dann muss man sich ein bisschen erzählen, was man gemacht hat. Alle sind auch ein bisschen aufgeregt. Und das ist ja auch okay. Und also es ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass so eine Regierung auch eine gute Stimmung untereinander hat, dass man sich persönlich auch mal kennt oder vielleicht auch mal was dann auf einem kurzen Dienstweg besprechen kann, wenn es mal irgendwo hakt. Und da sind dann solche Termine in dem Leben von Menschen, die ja wirklich sehr, sehr volle Terminkalender haben und wo so dieser persönliche Austausch, obwohl sie sich einmal die Woche im Kabinett sehen, dann doch auch sehr kurz kommen kann. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber da sind dann so Kabinettssitzungen oder so Klausuren, wo man dann mal an einem anderen Ort, in einer anderen Stimmung zusammenkommt. Die können durchaus wichtig sein für die Stimmung im Team. Und insofern Teambuilding ja, allerdings mit vielen Sorgen aufgrund dessen, was da alles kommen könnte in den nächsten Wochen.
Es gab dann zum Abschluss der Tagung nochmal ein Statement. Da hat sich unter anderem auch Merz geäußert. Wir können ja vielleicht mal kurz reinhören, was er da so gesagt hat.
Wir haben auf dieser Klausurtagung ein Zukunftsbild unseres Landes entworfen. Wir haben Deutschland von morgen diskutiert. Und dieses Deutschland von morgen ist optimistisch und zuversichtlich. Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses. Wir müssen gemeinsam diesen weit verbreiteten Missmut abschütteln, der unser Land seit langer Zeit lähmt. Und wir werden unser Land in eine gute Zukunft führen. Da sind wir fest entschlossen und wir sind auch geschlossen und ja, auch guter Stimmung.
wenn wir uns jetzt die Stimmung, die ja auch vor der Sommerpause schon insgesamt geherrscht hat, auch mit Blick auf die Umfragewerte, kann so eine Äußerung von Merz dann eigentlich überhaupt noch wirklich fruchten? Was denkst du?
Die Äußerung allein natürlich nicht. Andererseits ist man ja auch, wenn man zuschaut, die Regierung beobachtet, auch ein bisschen ratlos, wie der Kanzler die Stimmung noch drehen könnte. Es drängt sich eine Frage auf, die sich seine Berater und Kommunikationsexpertinnen und Experten sicherlich auch stellen, ob man nicht schon so einen Punkt of no return erreicht hat bei Merz und auch die Regierung an sich. Also das, was man bei der Ampel gesehen hat, dass da irgendwann die Werte des Kanzlers, aber auch der Koalition, die sind so schlecht gewesen, dass da auch die Erkenntnis eingesickert ist, wir können das eigentlich gar nicht mehr drehen. Und wo dann alle angefangen haben, aufs eigene Ticket zu setzen. Und da hat dann in der Ampel der Streit zugenommen. Da haben dann so die Sticheleien, die Durchstechereien von Informationen, von Papieren zugenommen. Da stellt sich jetzt für die schwarz-rote Koalition die Frage, ob so was auch passieren kann, ob dieser Punkt erreicht ist, dass man denkt, ja, wir sind noch zusammen und eigentlich müssen wir auch zusammen bleiben, weil wenn wir jetzt auseinanderbrechen, vielleicht aufgrund der Wahlergebnisse in diesem Herbst, dann nutzt es nur der AfD, aber so richtig gemeinsam schafft man es dann auch nicht mehr. Also es gibt ein ganz interessantes Beispiel jetzt in dieser Woche auch. Da sind Pläne aus dem Finanzministerium bekannt geworden, dass die Zuckersteuer, die auf zuckerhaltige Getränke erhoben werden sollte, auch auf nicht zuckerhaltige Getränke erhoben werden sollte. Sowas wie
Cola Zero
oder Hafermilchgetränke oder alkoholfreies Bier, weil da andere Stoffe drin sind, weil da Süßungsmittel dann drin sein können. Und da hört man, naja, dieses Papier, das hätte das Licht der Welt noch gar nicht erblicken sollen, das hatte einen anderen Status, aber es war noch in der Abstimmung. Lars Klingbeil hat das dann mit einem Instagram-Post zurückgerufen, ja, und hat gesagt, das mache ich nicht. Mich haben da zwei Sachen gewundert. Erstens, warum hat das so lange gedauert, wenn er es nicht will? Also das lief dann relativ lange in der medialen Debatte, bis er das gestoppt hat. Und zweitens erfuhr man dann, naja, da ist ein Frühstand rausgegeben worden und das hätte gar nicht so sein sollen. Und wo kommt das denn her? Und da wurde dann gemutmaßt, dass es halt aus Ecken kommt, die es mit der Regierung eigentlich nicht gut meinen. Und das sind dann so Anzeichen von Auflösungserscheinungen, wie wir sie aus der Ampel kennen. Und das ist jetzt so die Frage, ob das bei Schwarz-Rot auch einreißt. Und dann muss man sagen, dann stünde es um diese Regierung wirklich auch schlecht, wenn der Druck nicht nur von außen kommt, sondern auch sich so innere Zerfallserscheinungen zeigen.
Das wollte man ja eigentlich auch genau vermeiden, dass eben über Teile oder über noch nicht fertige Beschlüsse, über Entwürfe diskutiert wird und daran schon Diskussionen, also große Diskussionen ausbrechen und es eben möglicherweise Streit geht und die Koalition nicht geeint aussieht. Das ist ja eigentlich das, was man eben unbedingt vermeiden wollte, was jetzt wieder passiert ist. Merz hat sich dann auch nochmal dazu geäußert, zu dem Thema Zuckersteuer, und hat gesagt, es ist offensichtlich mittlerweile ein beliebtes Spiel, fachliche Erwägungen, die für oder gegen eine bestimmte politische Entscheidung sprechen, sofort hoch zu stilisieren und hoch zu jazzen zum Streit in der Koalition. Er hat gesagt, das ist grober Unfug. Er hat irgendwie versucht, das, glaube ich, möglichst schnell abzuräumen, dann irgendwie diese Diskussion auch irgendwie zu beenden, oder?
Ja, klar, das war dann sein Interesse. Andererseits muss man ja sagen, nach meiner Wahrnehmung ging es ja hier erstmal gar nicht um Streit, sondern um einen Plan eines Ministeriums. Und
an dem es einiges an Kritik gab.
Und das ist natürlich für Medien interessant, darüber zu berichten, wenn man so ein Papier in die Hände bekommt, wo dann auch wirklich was Neues drinsteht. Der Fehler, fand ich, war ja gar nicht aus Sicht der Regierung der Fehler, dass dann da gestritten wurde, sondern dass man so lange hat laufen lassen. Also man hätte ja auch sofort sagen können, als es berichtet worden ist, nee, nee, das ist ein alter Stand oder das ist jetzt hier ein Entwurf, der ist nicht abgestimmt. Aber wie gesagt, es passiert erst 24 Stunden später. Und dann ist natürlich auch dieses Bild verfestigt, sind die jetzt komplett verrückt geworden? Warum Zuckersteuer auf nicht zuckerhaltige Getränke und haben die keine anderen Sorgen?
Es gab in diesem Statement von unter anderem Merz auch noch einen anderen Satz, den ich ganz spannend fand, der, glaube ich, auch anderen aufgefallen ist. Da ging es nämlich um den Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen. Das war ja auch eines der Themen, zu denen sich Merz nicht geäußert hat in seinem Sommerurlaub. Jetzt hat er sich dazu geäußert in dem Statement, beziehungsweise danach, weil er danach gefragt wurde. Und da hat er gesagt, die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen. Und solche Ankündigungen des Kanzlers sind ja immer so ein bisschen gefährlich. Es sind ja immer diese gefährlichen Halbsätze, wie unsere Kollegin Julia Emmerich immer gerne sagt, die dann für Merz gefährlich werden können, weil er eben möglicherweise Ankündigungen macht, die er dann vielleicht gar nicht einhalten kann. Was ist denn deine Einschätzung? Also war das kalkuliert, dieser Satz, oder war das eher so ein Satz, der ihm dann immer wieder rausgerutscht ist? Ich meine, das ist ja schon ein Statement, das auch zu sagen.
Das ist ein Statement und grammatikalisch gesehen ist es ja auch kein Halbsatz, sondern ein ganzer Satz. Dafür werden sie bezahlen. Und vor allem, er hatte in diesem Statement auch noch was anderes Interessantes gesagt, nämlich, man wolle sich bald dazu äußern, wo man die Urheber dieses mutmaßlichen Anschlagsversuch verortet. Das heißt, es waren zwei Ansagen. Erstens, wir wollen sagen, wer es war, und derjenige, der es war, soll dafür bezahlen. Das hat natürlich eine gewisse Fallhöhe, weil wenn du sagst, wer es war, dann musst du natürlich dann in einem zweiten Schritt sagen, was sind die Konsequenzen? Und wenn man so eine Ankündigung macht, sie werden dafür bezahlen, dann muss man natürlich, wenn man sich nicht lächerlich machen will gegenüber der eigenen Öffentlichkeit, aber auch gegenüber dem Urheber, diesen Worten Taten folgen lassen. Und da ist natürlich jetzt eine große Erwartungshaltung. Und es gibt ja viele, die vermuten, dass Russland dahinter stecken könnte. Und dann fragt man sich natürlich, welche Möglichkeiten hätte die Bundesregierung denn, Russland bezahlen zu lassen?
Bezahlen klingt ja vor allen Dingen auch schon relativ hart. Also das klingt nicht nach, man ruft einen Botschafter ein, sondern das klingt ja schon nach irgendwie was, was dann den Urheber auch wirklich treffen würde.
Genau, und damit begibt man sich dann natürlich in eine Situation, die viele Deutsche auch fürchten, nämlich dass aus so dieser indirekten Konfrontation, die man ja vielleicht auch noch gut ignorieren kann in seinem alltäglichen Leben, dann doch eine direktere Konfrontation mit Russland wird. Und ganz interessant ist ja auch vor dem Hintergrund, dass es in dieser Woche offenbar Medienberichten aus den USA zufolge direkte Warnungen der USA an Russland gab, legt euch nicht gezielt mit der NATO an. Wir wissen, ihr plant was. Da wissen wir nicht genau, was da wirklich passiert ist. Da war der CIA-Chef, ist nach Moskau geflogen. Aber das ist natürlich das große Bild. Und wir könnten sogar auch wieder den Bogen schlagen zu den Landtagswahlen. Da tritt ja mit der AfD und auch mit dem BSW zwei Parteien an, die dieses Thema Verhältnis zu Russland und Friedenspolitik auf ihre Art und Weise besetzt haben und in der Wahrnehmung, glaube ich, nicht weniger Menschen auch die beiden Parteien sind, die dieses Thema alleine besetzen. Das heißt, wir stehen vor Wahlen, wo zwei Parteien versprechen, man könne wieder ein gutes Auskommen mit Russland haben, wenn man das nur wolle und so einen kriegerischen Pfad verlassen würde, was natürlich diese hybride Bedrohung komplett ausblendet. Und auf der anderen Seite steht dann zum Beispiel die CDU, aber auch die SPD, die im Bund sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzen müssen und natürlich auch entsprechend handeln. Also das ist eine spannende Situation, weil einerseits man natürlich dann jetzt erwartet, dass Merz Namen nennt und handelt dann entsprechend. Und andererseits im Moment jedes politische Handeln im Bund natürlich potenziell Auswirkungen auf diese sehr heiklen Landtagswahlen haben kann.
Ist vielleicht auch die Frage, ob diese Erkenntnisse, die Merz dann teilen möchte, überhaupt noch vor den Landtagswahlen stattfinden oder ob das dann vielleicht auch eher ein Thema ist, was dann nach den Landtagswahlen größer wird, oder? Also möchte man das möglicherweise auch vermeiden?
Das kann natürlich sein, dass das erst nach den Landtagswahlen passiert. Andererseits hatte er in seinem Statement gesagt, man wolle das sehr zeitnah machen, aber das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Aber andererseits, dieser Vorwurf der Bundesregierung, dass Russland einen hybriden Krieg gegen uns führt, der ist ja nicht neu. Und insofern fallen alle diese Äußerungen natürlich auf einen, ich sag's mal, in einen Resonanzraum. Das heißt, wer sowieso schon meint, die Bundesregierung gehe viel zu offensiv in einen Konflikt mit Russland, der kann und muss diese Äußerungen natürlich von Merz dann auch in diese Richtung deuten können. Und Merz hat ja auch schon mal gesagt, wir im Verhältnis mit Russland, wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir befinden uns auch nicht mehr im Frieden. Und in dem großen Kontext ist das natürlich zu verstehen.
Lass uns mal bei den Landtagswahlen bleiben und so ein bisschen schauen, was denn jetzt eigentlich ansteht für Friedrich Merz und die Bundesregierung jetzt im Herbst. Das eine sind die Landtagswahlen, 3 Stück, du hast es vorhin schon erwähnt, die natürlich bei allen jetzt schon irgendwie im Hinterkopf sind und natürlich auch irgendwie Sorgen auslösen. Und die Frage ist ja, was bedeuten diese Landtagswahlen am Ende für die Koalition auch in Berlin und welche Folgen könnte das haben? Die neue Kanzleramtschefin Nina Wagen hat sich dazu in dieser Woche geäußert und sie hat gesagt, Friedrich Merz wird danach Kanzler bleiben, also nach den Landtagswahlen. Sie hat sich also festgelegt und gesagt, so personelle Konsequenzen, also dieser Gedanke, der glaube ich schon bei einigen auch immer mal wieder im Raum steht, so die Frage, ist das möglicherweise auch das Aus für den Kanzler? Hat sie jetzt erstmal abgeräumt, hat gesagt, das würde es nicht glauben. Was ist denn deine Einschätzung? Wie gefährlich könnten diese Wahlen werden für Merz?
Na, erstens, Nina Wacken muss das natürlich sagen. Alles andere wäre auch ein bisschen verrückt, wenn sie jetzt sagen würde, ja, wenn dies und das passiert, dann könnte mein Chef schon weg sein. Also das wäre, dann wäre er wahrscheinlich dann auch weg. Ich glaube, wie gefährlich diese Wahlen werden, das kann man noch nicht richtig einschätzen. Das hängt natürlich dann von den konkreten Wahlergebnissen ab, aber auch von Dynamiken, die entstehen können. Das kann dann alles halbwegs glimpflich ausgehen. Es kann sein, dass man die ein oder andere herbe Wahlschlappe verkraften kann. Es kann aber auch sein, dass er einfach die CDU kommt in Sachsen-Anhalt in eine schwierige Situation, wo sie sich entscheiden muss, wie sie sich zur Linkspartei verhält. Möglicherweise liebäugeln dann einzelne Abgeordnete vor Ort mit einer Zusammenarbeit mit der AfD und Friedrich Merz muss dann Autorität beweisen. Das ist dann die Frage, ob er das kann, ob die CDU dort vor Ort ihm folgt. Dann gibt es natürlich den Koalitionspartner SPD, wenn die in Sachsen-Anhalt aus dem Landtag fliegen würden. Es wäre das allererste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die SPD aus einem Landtag herausfliegt. Dann kann es natürlich sein, dass bei denen auch so eine Kettenreaktion in Gang kommt, dass die Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Baas, dass die sich nicht mehr als Parteivorsitzende im Amt halten können. Könnten sie sich in der Regierung halten? Man weiß es nicht. Gäbe es vielleicht dann Nachfolger oder Herausforderer in der SPD, die sagen, so jetzt müsst ihr weg. Das würde die ganze Koalition natürlich wirklich in Unruhe bringen. Da würde dann ein Entscheidungs- und Machtvakuum drohen. Und es gibt natürlich dann so Reflexe, dass man in der SPD sagt, naja, wenn wir so schlecht dastehen, dann müssen wir erkennbarer werden, wir müssen linker werden. In der CDU könnte es sein, ja, wir öffnen uns viel zu sehr in Richtung Linkspartei, das geht gar nicht, da verlieren wir noch mehr Leute, wir müssen konservativer, erkennbarer werden. Und dann streben die natürlich auseinander. Und insofern muss man sagen, da ist das Potenzial für jede Menge Dynamik da. Ich finde es schwierig abzusehen, wie diese 3 Wahlen dann wirklich wirken und was da noch alles zusammenkommen kann.
Das zweite große Thema für den Herbst werden ja die Reformen. Es wurden einige angestoßen vor der Sommerpause, aber jetzt geht es ja darum, die umzusetzen. Und zumindest an der einen oder anderen Reform wird jetzt ja doch nochmal so ein bisschen rumgedoktert oder zumindest über einzelne Teile diskutiert. Das eine ist die Rentenreform. Da ist jetzt über den Sommer ja so ein bisschen ein Kernstück der Reform ins Wanken geraten. Und das ist die sogenannte Rente mit 63, also die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren. Drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten haben gemeinsam sich dagegen ausgesprochen, dass diese Rente mit 63 abgeschafft wird. Der Kanzler und die Arbeitsministerin hatten sich aber eigentlich festgelegt, dass das Rentenpaket als Gesamtes, also mit allen Maßnahmen, umgesetzt wird. Merz hat jetzt auch nochmal ein Machtwort gesprochen dazu und gesagt, dass er an der Abschaffung festhalten möchte, trotz der Widerstände, auch in den eigenen Reihen. Braut sich da jetzt nochmal irgendwie was zusammen? Also kommt da jetzt nochmal irgendwie ein Konflikt plötzlich bei diesem Thema Rente?
Das Interessante ist ja, dass der Konflikt nicht zwischen Union und SPD verläuft, sondern auch innerhalb der beiden Koalitionspartner, weil Manuela Schwesig, die SPD-Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern, ist ja auch dagegen. Das heißt, sowohl der Kanzler als auch die Arbeitsministerin Bärbel Baas haben da Kritiker in den eigenen Reihen. Sie wollen aber beide an diesem Paket inklusive Rente mit 63 festhalten, damit einfach diese ganze Rentenbeschluss ihnen nicht vollkommen um die Ohren fliegt. Meine Vermutung ist, dass beide Seiten jetzt darüber reden, wie man mit Übergangsfristen das abmildern kann, dass es abgeschafft wird und Leuten, die jetzt sagen, naja, aber ich wollte das in einem oder in zwei Jahren in Anspruch nehmen, da habe ich jetzt mein Leben, meine Finanzierung, meine Arbeitskarriere, mein Privatleben drauf ausgerichtet, dass die auch wissen, ja, so und so lange, und das ist jetzt die Frage, die noch geeint und diskutiert werden muss, kann ich mich darauf verlassen, dass diese Regelung gilt, erst ab dem Jahr X, muss man damit rechnen, dass man das nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Also in die Richtung wird es jetzt vermutlich gehen. Ansonsten werden sowohl Friedrich Merz als auch die SPD-Vorsitzenden ihren Wahlkämpfern, Sven Schulz in Sachsen-Anhalt für die CDU und auch Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, diese Beinfreiheit einräumen, sich da kritisch zur Regierung zu äußern, aber ich glaube, inhaltlich werden sie ihnen nicht mehr so viel entgegenkommen.
Es ist ja nicht die einzige Reform, über die jetzt wieder diskutiert wird. Auch über die Pflegereform wurde wieder diskutiert. Da geht es vor allen Dingen um die Frage der Rentenansprüche von pflegenden Angehörigen. Da gibt es ja noch den Vorschlag beziehungsweise den Entwurf von der bisherigen Gesundheitsministerin Nina Wagen. Daran gab es jetzt ordentlich Kritik. Jetzt hat sich der neue Gesundheitsminister Carsten Lindemann dazu geäußert und schon gesagt, dass er das so nicht umsetzen möchte. Aber die Frage, die dann ja für die gesamte Pflegereform im Raum steht, ist, wie soll das dann gegenfinanziert werden? Also könnte das auch nochmal ein Thema werden, was schwierig wird?
Also erstmal, die SPD begrüßt das, dass Carsten Lindemann das abgeräumt hat. Sein Motto ist ja einfach mal machen. Das hat er jetzt mal so seinen ersten Flock eingeschlagen. Und da hat er zumindest inhaltlich nicht für neuen Stress in der Koalition gesorgt. Im Gegenteil, er hat da eher einen Konflikt beseitigt. Aber klar, die Frage der Finanzierung ist offen. Und es geht um 1,8 Milliarden, glaube ich, die man jetzt irgendwie an anderer Stelle finden muss und das wird sich zeigen. Wobei, dass jetzt die Regierung über 1,8 Milliarden zerbricht, glaube ich nicht. Aber klar, wir wissen, der Haushalt, das ist eng auf Kante genäht und jede Milliarde, die irgendwo fehlt, ist ein Problem. Aber da bin ich jetzt mal zuversichtlich, dass das gelöst wird.
Du hast vorhin schon kurz gesagt, dass es natürlich irgendwie sein könnte, dass es im Herbst so ein Point of No Return für die Koalition gibt, an dem es dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist, dass es da irgendwie einen großen Bruch gibt, wo wahrscheinlich auch wahrscheinlich verschiedene Faktoren zusammenkommen. Da kommen die Landtagswahlen, dann könnten die Reformen kommen, wenn es dann irgendwie nochmal Streit gibt. Also wahrscheinlich ist das auch so ein Multifaktoren-Ding. Siehst du denn andersrum auch noch die Möglichkeit, dass diese Koalition die Wende schafft? Also dass dieser quasi zweite Herbst der Reform, weil wir hatten ja eigentlich schon einen Herbst der Reform im vergangenen Jahr, der dann nicht wirklich ein Herbst der Reform war, dass dieser zweite Herbst der Reformen oder Entscheidungen, dass der ein Wendepunkt ins Positive sein könnte?
Sagen wir mal so, Wendepunkt ins Positive weiß ich nicht. Mit Point of No Return meinte ich, dass es so in der Wahrnehmung, in dem Ansehen von Merz und auch der Regierung und der Bevölkerung, dass man das vielleicht nicht mehr wirklich heilen kann. Was ich mir schon vorstellen kann, dass es die Koalition einen politisch schwierigen Herbst überlebt, dass sie weiter an den Reformen arbeiten, dass sie dort auch schwierige Punkte ausräumen und dass sie zumindest in das nächste Jahr weiter gemeinsam gehen. Ob sie die ganze Legislaturperiode gemeinsam durchhalten, wer weiß das schon. Also ich halte das nicht für ausgemacht, dass jetzt diese Wahlen dazu führen, dass die Fliehkräfte so stark werden, dass die Regierung zerbricht. Aber möglicherweise wird sie im Ansehen nie so diesen Turnaround schaffen, dass dann am Ende und bei der nächsten Wahl ein Ergebnis steht, wo man sagt, diese Regierung ist wiedergewählt.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Meine Zahl der Woche passt tatsächlich sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich zum Ansehen der Bundesregierung und zu Friedrich Merz. Meine Zahl ist nämlich 18. Es gab in dieser Woche eine Studie, die veröffentlicht wurde, die gefragt hat, wie viele der Menschen in Deutschland denn eigentlich noch daran glauben, dass Bundeskanzler Friedrich Merz die gesamte Legislaturperiode Bundeskanzler bleiben wird. Und 18% der Befragten haben tatsächlich gesagt, dass sie daran glauben, dass Merz noch in diesem Jahr als Bundeskanzler abgelöst wird. Das finde ich schon, also ich meine fast 20%, das ist ja schon einiges. Ich finde das schon relativ heftig. Gleichzeitig haben 36% gesagt, dass sie davon ausgehen, dass er zwar noch dieses Jahr Kanzler bleibt, aber trotzdem vor der Bundestagswahl abgelöst wird, also nicht mehr die gesamte Legislaturperiode schafft. Da ist schon echt wenig Vertrauen in den Bundeskanzler da, habe ich das Gefühl.
Da ist wenig Vertrauen da, ja. Und die Zahlen passen zu dem, was wir gerade besprochen haben, muss man sagen. Und wie man hört, war er gut gelaunt, haben wir ja auch schon gesagt. Insofern, ihm wird das bewusst sein, wie die Zahlen sind, wenn das noch nicht so nah an sich rankommen lässt, ist ja gut.
Für seine persönliche mentale Gesundheit, glaube ich, gut. Was ist denn deine Zahl der Woche?
1,7. In Sachsen-Anhalt werden in der nächsten Woche 1,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben können und über die Zusammensetzung des Landtags entscheiden und ja, vielleicht auch dann indirekt über die Zukunft der Koalition.
Es ist auf jeden Fall das Thema, das uns hier auch im Podcast in den nächsten Wochen sicherlich beschäftigen wird. Erstmal würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche zur selben Zeit. Tschüss!
Ciao!
Ein Podcast von Funke.